Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung.
Der Lila Podcast wird unterstützt von Network, dem Podcast zum Berufsstart von LinkedIn. In der aktuellen Staffel des Podcasts geht's um die Frage, wie gutes Arbeiten aussehen kann und sollte. Moderator Friedemann Karik spricht mit Menschen, die die Arbeitswelt diverser machen wollen, nachhaltiger, fairer. Er spricht mit Nora Blum über mentale Gesundheit am Arbeitsplatz, mit Juliane Schreiber und Sarah Drücker über eine bessere Vereinbarkeit von Job und privaten Verpflichtungen. Mit Stuart B. Cameron spricht er darüber, wie Unternehmen gestrickt sein müssen, damit jede und jeder sie oder er selbst sein kann, ungeachtet der eigenen Sexualität oder Identität. Mit Janis McDavid spricht er über ein rundum barrierefreies Leben, mit Lunja Harrer über empathische Führung und mit Fabian Eckert über Nachhaltigkeit im beruflichen wie privaten Leben. Wenn euch also die Frage nach gutem Arbeiten bei eurer Suche nach dem richtigen Job oder auch in eurem jetzigen Unternehmen umtreibt, dann sind diese 6 Folgen Network genau das Richtige für euch. Network, geschrieben mit 2 T, gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Hey, herzlich willkommen beim Lila Podcast. Hier ist Susanne.
Und hier ist Sham.
Und wir machen heute zu zweit eine Sendung zur noch ersten Frau im Staate. Ah, mal sehen, es könnte sich in den nächsten Tagen ändern. Also mit der über die Frau, die in den letzten 16 Jahren unser aller Chefin quasi war, nämlich Angela Merkel, wollen aber auch ein bisschen breiter darüber reden. Sind Frauen die besseren Politikerinnen? Was hat Merkel erreicht in den letzten 16 Jahren, was die Frauen betrifft? Was hat sie vielleicht auch verhindert? Zusammenfassung meiner Recherche, als ich mich jetzt vorbereitet habe auf die Sendung, kann man vielleicht schon so spoilern vorneweg, dass es ein krasser Widerspruch ist. Also einerseits ist sie ein total großes Vorbild für Frauen und de facto war ihre Politik aber nie explizit feministisch. Deswegen glaube ich, die nächste Dreiviertelstunde, Stunde, mal sehen, wie lange wir quatschen, wird sehr geprägt davon sein, von so Widersprüchen.
Definitiv. Ich habe ja auch eine lange Recherchezeit hinter mir und ich muss sagen, jedes Mal dachte ich mir, ja, ist sie denn jetzt nun feministisch gewesen oder nicht? Sie ist ja auch seit 2006 ja ununterbrochen auf der Forbes-Liste der mächtigsten Frauen der Welt. Aber hat sie diese Macht auch genutzt, um anderen Frauen nach oben zu helfen, beziehungsweise um das Patriarchat ein bisschen zu instabilisieren? Sie hat sich ja selbst lange Zeit ja nicht als Feministin bezeichnet. Das kennen wir ja von Angela Merkel. Ich erinnere mich noch sehr an diese eine Frauenkonferenz, die in Berlin stattfand. Das war die Women 20 Summit. 2017, glaube ich, im Hotel Intercontinental, da hatte man ihr die Frage gestellt, ob sie denn in Feministin sei. Und da hatte sie damals natürlich wie so eine typische Merkel-Antwort gegeben, ziemlich reserviert. Sie hat diplomatisch gesagt, ja, sie wolle sich nicht mit fremden Federn schmücken. Das hätte man ja so viele Generationen vor ihr viel besser gemacht. Und dann kam auf einmal dann der Spurwechsel. Anfang September, also vor ein paar Monaten, da hatte sie bei einer Veranstaltung mit Chimamanda Ngozi Adichie eben genau diese Frage mit Ja beantwortet. Und meiner Meinung nach kam das einfach viel zu spät, diese Antwort, und die reicht nicht aus. Denn Feminismus ist eine Form von Aktivismus, meiner Meinung nach, und die wird an Taten und nicht an Worten gemessen. Mhm. Und wenn wir uns so ein bisschen die letzten 16 Jahre mal genauer angucken, ein Überblick, ein ganz kleiner Überblick, den ich so ein bisschen für mich herausgefunden habe. Als Merkel zur Kanzlerin damals gewählt wurde, da waren 42% eben alle Abgeordneten im Parlament, weibliche Abgeordnete, und heute sind es 31%.
Das ist echt krass.
Dann in ihrer Kanzlerinschaft stieg die AfD auf als eine explizit antifeministische Partei. Heute verdienen Frauen im Schnitt 18% weniger als Männer. Nur ein Viertel der Väter geht in Elternzeit und Alleinerziehende sind überproportional von Armut bedroht. Ja, und die Frage stellt sich, hätte diese Kanzlerin mehr machen können oder mehr machen müssen?
Ja, tatsächlich, wenn man sich auch noch mal konkret anguckt, wie sie abgestimmt hat oder welche Dinge sie angeschoben hat, ja, oder wie sie agiert hat bei bestimmten Diskussionen, wenn es sie überhaupt gab. Also da habe ich auch noch mal geschaut. Sie war für das Betreuungsgeld. Also manche erinnern sich vielleicht noch an den schönen Begriff Herdprämie. Also, dass man dafür auch bezahlt wird, wenn man zu Hause bleibt, weil es davor den Krippenausbau gab, den von der Leyen unter Merkels Kanzlerinnenschaft so vorangetrieben hatte. Das Elterngeld war ja auch von der Leyen, und von der Leyen und auch Merkel mit ihr zusammen wurden ja auch sehr viel dafür kritisiert, dass sie halt Frauenpolitik eigentlich nur so als Mütter- und Familienpolitik machen. Und dann gab es ja auch noch so Themen wie, dass Merkel gegen die Ehe für alle war, also auch explizit dann in Interviews, das war glaube ich auch wieder ein Brigitte-Interview, ne, wo sie dann sagte, nee, sie fühlt sich damit einfach irgendwie unwohl. Was, naja, als Kanzlerin möchte ich mal sagen, da erwarte ich irgendwie mehr, als dass jemand sagt, irgendwie fühlt sich's komisch an, deswegen bin ich dagegen. Und dann die Adoptionsrecht, das ist ja alles, diese ganzen Themen sind einfach nicht vorangetrieben. Und dann als letztes hatten wir diese Katastrophe von transsexuellen Gesetz, wo sich eigentlich alle eher so ein Selbstbestimmungsgesetz gewünscht hätten. Und das, ja, also eigentlich vieles, ich weiß nicht, ob verschlimmert hat, aber verbessert auf jeden Fall nicht. Und also ich bin ja schon so ein paar Jährchen älter als du. Ich glaube, du kannst dich wahrscheinlich nicht an Merkel als Frauenministerin erinnern. Aber ich kann mich tatsächlich noch so ein bisschen dran erinnern. Also ich durfte Ende der 90er das erste Mal wählen. Und unter Kohl war sie von 91 bis 94 Frauenministerin. Und da galt sie noch so als Kohls Mädchen.
Ja, das habe ich auch öfters gelesen.
Also sie hat ja auch diesen sehr lange Zeit, erst war sie Kohls Mädchen, ne, und später war sie dann die Mutti von der Nation so. Und da war schon, ach, da war es irgendwie sehr frustrierend, dass sie da eigentlich nicht viel gemacht hat. Das, so genauso ging es mir dann, als sie dann 95 bis 98 war sie Umweltministerin. Und da dachte ich auch so nur, oh, also ja, ich fand sie früher eigentlich immer nur eine Katastrophe. Und jetzt habe ich aber in einem Text mal gelesen bei Zeit Online, da war dann so eine kurze Passage. Einen der ersten Konflikte musste Merkel mit dem damaligen Arbeitsminister Norbert Blum ausfechten. Der wollte partout nicht, dass Frauen an Arbeitsfördermaßnahmen des Arbeitsamtes entsprechend ihres Anteils an den Arbeitslosen beteiligt werden. Und ja, da ist mir dann irgendwie schon nochmal aufgegangen, und das müssen wir, glaube ich, in der Sendung auch so immer wieder ein bisschen im Hinterkopf behalten oder dann auch in den Vordergrund rücken, dass die Zeiten auch echt krass waren. Also was für eine absurde, also dass jemand das ablehnt, das kann man sich heute eigentlich nicht mehr vorstellen, dass man sagt, nee, Frauen kriegen nicht so viele Fördermaßnahmen zugesprochen, wie ihr Anteil eben an den Arbeitslosen ist, ja. Und was ich nicht mehr so wusste, wo ich nur das Resultat so auf dem Schirm hatte, dass es dieses Gleichberechtigungsgesetz gab, was aber ein ziemlicher Witz war. Und es hatte sie aber eingebracht damals in die Diskussion und ins Parlament. Und der Entwurf selber war wohl gar nicht so doof. Der wurde nur eben von den Kollegen extrem bearbeitet und am Ende verwässert. Und dann gab es aber noch eine Diskussion, was ich auch noch mal ganz interessant fand nachzulesen, weil sie ja eine Ostdeutsche ist. Und nach der Wiedervereinigung wurde der Paragraph 218 noch mal zur Debatte gestellt, weil im Osten gab es ja die Fristenlösung, also dass man bis 12 Wochen einfach ungestraft, alles einfach abtreiben darf. Und im Westen gab es halt eben, also war Abtreibung einfach, war nicht straffrei. Und deswegen wurde dann lange debattiert, ob man nicht diese Fristenlösung aus dem Osten übernehmen sollte. Und da hat sie sich damals bei der Abstimmung enthalten, was sowohl ihre eigene Fraktion extrem frustriert hat, weil die natürlich alle gegen die Fristenlösung gestimmt hat. Und die Feministinnen waren halt alle extrem frustriert, weil sie nicht dafür gestimmt hat. Hm. Und deswegen, also inhaltlich ist da wirklich nicht so ganz viel zu holen bei ihr. ganz viel Auswirkungen wird halt so auch historisch dann ihre Kanzlerschaft, Kanzlerinnenschaft haben, weil sie eben einfach da war, weil sie Frauen auf eine Art repräsentiert hat. In einem Spiegelartikel war auch ganz schön beschrieben, und es hat mit Frauenpolitik nichts zu tun, aber ihre Wirkung ist eher halt abseits von diesen Frauenfragen. Und da war so eine interessante Formulierung, nämlich, dass die Frau aus dem Osten quasi the leader of the free world, also die Chefin des Westens quasi wurde so. Und was so die Frauen angeht, ist es eher dann so hinter den Kulissen, glaube ich, gelaufen. Also sie hat sehr viele Frauen ins Kanzleramt geholt und viele wichtige Positionen mit Frauen besetzt und ist halt in wahnsinnig vielen Frauenbündnissen aktiv. Und was natürlich so eins ihrer Themen war, zumindest rhetorisch, Frauen in die Vorstände. Mhm. Also immer wieder wurde angesprochen, zu wenig Frauen in den DAX-Vorständen. Wir brauchen mehr Frauen an der Spitze und so weiter.
Ja, du sagst schon das richtige Wort, beziehungsweise hast es schon angesprochen. Es ist halt ziemlich viel hinter den Kulissen passiert. Aber nach außen hin, diese Narrative von die Frau aus dem Osten ist the leader of the free world. Ich muss ehrlich sein mit dir, Susanne, das kam nicht so oft durch, wenn man über sie liest. Es ist so, dass das dringt nicht in den Vordergrund der Erzählungen über sie meistens und auch nicht eben, dass sie sich eben als Frau oder ihre Rolle als Frau in der Politik so sehr in den Vordergrund gestellt hat. Sie hat sich ja auch tatsächlich immer wieder gegen Frauenquoten ausgesprochen und sie teilweise auch sogar verhindert, als Ursula von der Leyen ja die Frauenquote 2013 gefordert hat. Mhm. Und auch für die eigene Partei gibt's keine Quote, ne? Da, wir wissen ja alle, der Frauenanteil unter den Abgeordneten bei der CDU, CSU ist auch in ihrer Amtszeit gesunken. Also ich habe wohl gelesen, nur bei der AfD ist der Frauenanteil niedriger.
Und FDP auch, hat mehr, ja? Weil eigentlich ist er bei der FDP auch katastrophal.
Auch katastrophal, ja, aber ja. Also auch generell, also wenn wir uns so ein bisschen die Zahl der Abgeordneten, der weiblichen Abgeordneten im Parlament angucken, in Deutschland sitzen weniger Frauen im Parlament, seit Angela Merkel Bundeskanzlerin ist. Also wir sind schon weit entfernt von dieser, ja, von dieser Parität, von der irgendwie alle sprechen.
Naja, und da merkt man dann schon, dass irgendwie diese Signalwirkung, die ihr dann doch oft zugeschrieben wird, also dass sie eben so ein großes Vorbild sei, gerade für junge Frauen und so, dass die dann vielleicht doch relativ beschränkt ist, weil wenn man umgekehrt guckt, also zum Beispiel Donald Trump in den USA, wie der Frauen und vor allem auch Women of Color mobilisiert hat. Bei den Midterms gab es doch dann plötzlich so viele Kandidatinnen und eben auch Women of Color, die sich beworben haben um ein Amt wie überhaupt noch nie. Mhm. Und das eher so dieses abschreckende Beispiel und wir müssen das verhindern, das muss weg, dass das viel mehr mobilisiert anscheinend, als dass man eben so eine Frau da hat, was ihr dann eben immer zugeschrieben wird, dass sie so ein großes Vorbild sei. Sie ist ja schon sehr machtbewusst, also als sie dann eben Frauenministerin wurde, da gab es auch so ein Zitat von ihr, Macht ist nicht unmoralisch oder unweiblich, sondern notwendig. Also so einer der wenigen Momente, wo sie auch die Weiblichkeit, also tatsächlich einfach mal rhetorisch aufgegriffen hat, weil ansonsten hat sie ja, und ich glaube schon auch als politische Taktik, ihr Frausein einfach immer sehr, sehr weit in den Hintergrund geschoben. Mhm. Und dieses Machtbewusstsein, was sie da so gezeigt hat, das hat sie ja tatsächlich, das hat sie ja auch ausgeführt auf eine Art. Und gleichzeitig ist es auch als Feministin ja so, dass man sich wünscht, dass diese Macht dann genutzt wird, um viel mutiger zu sein oder viel mehr zu fordern oder so, ne? Und es gibt in der Zeit, gab es so ein, 2006 hatten die so ein Jahr nach ihrer Wahl so einen Rückblick mal gemacht. Den Text verlinke ich auch mal, weil ich den auch sehr spannend fand. Da haben die wirklich mal alles durchgeschaut und haben festgestellt, also Frauen sind auf der Agenda einfach ganz weit hinten. Weder im Wahlkampf noch am Anfang, in diesem ersten Jahr ihrer Kanzlerschaft, war das überhaupt ein Thema. Und du hast ja vorhin auch schon dieses eine Zitat, ich glaube 2017, ne, wo sie dann gesagt hat, nee, sie ist keine Feministin, das würde sie sich nicht anmaßen. Und ich hatte auch noch mal ein Zitat gefunden, was damals auch wahnsinnig viel diskutiert wurde, auch im Brigitte-Interview. 2013 hatte sie gesagt, nein, sie ist keine Feministin, das würde die Feministinnen traurig machen, wenn ich mich dazu zählen würde. Also ich fand's auch...
Also auch schon Jahre vorher hat sie dasselbe gesagt eigentlich. Ne, jahrelang.
Ja, also 17 war eher so ein Kipppunkt, den du da auch so, also ich glaube, dieses Zitat, was du vorhin gesagt hast, war so eins der letzten, wo sie so ganz stark sagt, nee, weil man sieht so ab 2017, da gibt's auch so Geschichten, das war dann der G20-Frauengipfel, das ist der gleiche wahrscheinlich, den du erwähnt hast, ne?
Ja, genau.
Dass sie da sehr, sehr langes Gespräch hatte mit verschiedenen Premierministerinnen und so. Also da gab es schon einige Frauen dann so auf der Weltbühne und die ganz offen gesagt haben, na klar bin ich Feministin. Und ich glaube, ich habe also jetzt so mit diesem ganzen Nachlesen und so, dass da dann der Wandel so ein bisschen angefangen hat. Ja. Und ich meine, es war dann auch ihre letzte Legislaturperiode, also die letzten 4 Jahre. Sie wusste, sie tritt nicht nochmal an. Und zum Ende hin, also wirklich in jedem Abschiedsinterview, war ja das Thema Frau sein, hat sie ja viel progressiver aufgegriffen als sonst irgendwann davor, hin halt zu diesem Gespräch mit Adichie, wo sie dann sagt, ja, ich bin Feministin. Ne?
Was ich interessant finde, du hast gesagt, du hast Ende der 90er dann das erste Mal gewählt. War Angela Merkel für dich präsent in den Medien als Frau oder war sie eher als Politikerin präsent?
Also das Ding war, 98 war ja diese Wahl wirklich so, nach 16 Jahren sollte Kohl dann endlich mal abgewählt werden, ne? Und Gerhard Schröder stand zur Wahl. Und der hat ja wirklich sehr progressiv, also sein Schattenkabinett war auch so sehr interessant, halt mit Nichtpolitikern, kann ich mich noch erinnern, da war jemand, wie hieß der, Joost Stollmann oder so, ich weiß nicht mehr genau, aber halt Leute aus der Wirtschaft und aus der Kultur und so, ja, also daran kann ich mich noch so erinnern und da war so eine Aufbruchstimmung und tatsächlich war aber die Frauenfrage einfach überhaupt keine Frage. Ich meine, in den Jahren danach hat man dann ja auch gesehen, Schröder wird natürlich keine Frauenpolitik machen, für den war das ja Gedöns und wie er sich dann in der Wahlnacht Angela Merkels, also als die beiden dann gegeneinander angetreten sind, geriert hat, war ja auch sehr peinlich für ihn, ja, also dass er wirklich, Merkel hatte die Wahl gerade gewonnen und er putzt sie so runter und ja, wir sollten mal die Kirche im Dorf lassen, dass hier dazu kommt, dass es eine Koalition unter einer Kanzlerin Angela Merkel geben könnte mit ihm und deswegen, die ist eigentlich gar nicht in Vordergrund getreten, also ich habe die immer dann mitgekriegt, wenn halt eben, wenn es um Themen ging und dann waren es halt eben Frauenthemen und dann war da wieder die Merkel, die irgendwie nichts durchgesetzt gekriegt hat oder dann waren da die Umweltthemen, das waren halt so die Themen, die mich als Jugendliche interessiert haben, ne? Und dann war das auch wieder nur Schrott und so, also so, ich hatte dann eher so das Gefühl, die ist halt konservativ einfach. Ich glaube, ich selber habe auch noch nicht so krass die Frauenfrage gestellt, wie später dann. Nee, die war für mich einfach CDU.
Ja, ja, ich meine, das hat sich jetzt auch ehrlich gesagt auch nicht so richtig verändert. Also das sieht man ja auch in den Medien in Deutschland, vor allem in den Talkshows, ja. Was ich immer interessant finde, ist Talkshows in diesem Land, die bis auf die von Markus Lanz, die meisten werden eigentlich von Frauen moderiert. Sie besetzen so viel Primetime-Sendezeit, sind sehr, sehr, sehr visibel, setzen die Agenda für viele JournalistInnen in diesem Land und doch ist die Themensetzung und die Besetzung der Runden vor allem überhaupt nicht feministisch. Und ich frage mich echt manchmal, wie kommt das? Sind wir dann sehr inhaltsfokussiert und aber reden dann trotzdem von so sehr symbolischen Sachen wie, oh, wir haben eine erste Kanzlerin in diesem Land? Ich fand es super interessant da zu sehen, inwiefern das gar nicht aufgegriffen wird. Es gibt ja sehr viele Themen, über die wir eigentlich auch nur sprechen, wenn mal, wie du schon meintest, wenn mal so ein Thema aufpoppt. Und das habe ich auch ehrlich gesagt bei der letzten Wahl jetzt auch vor allem mit Annalena Baerbock gesehen, nämlich auch so die Frage, die aufgegriffen wurde, bisschen, wie weiblich können sich Frauen überhaupt geben in der Politik? Denn Angela Merkel hatte ja auch selber sehr viel mit Sexismus zu tun, hat ja auch oft darüber gesprochen. Sie hat ja ihr Physikstudium immer wieder irgendwie auch so da in den Vordergrund gestellt, ein männerdominiertes Fach. Sie war eine der wenigen Frauen, musste sich durchsetzen, um Experimente überhaupt durchführen zu können. Und dort in diesem Studium habe sie eben unter anderem gelernt, so für ihre Position zu kämpfen. Und ja, so oder so, wir wissen ja, wir kennen ja auch alle die, ja, die ziemlich sexistischen Spitznamen für sie. Jetzt entweder Kohls Mädchen oder Mutti oder was weiß ich, aber irgendwie war das nie ein öffentliches Thema. Also ein Thema, das von der breiten Öffentlichkeit wirklich diskutiert wurde. Und ich hatte während der Recherche, hatte ich da auch noch eine Anekdote gefunden, die ich ziemlich interessant fand, weil ja, in den 90ern war ich auch nicht in Deutschland, also erst am Ende der 90er war ich dann hier. Und aber ich fand es interessant, also wie man auch in der deutschen Politik mit ihr umgegangen ist. Ich hatte eine Anekdote gefunden, also 1993, da hatte sie sich dafür eingesetzt, dass sexuelle Belästigung unter Strafe gestellt wird. Und da hat dann eben der Spiegel dann den damaligen CSU-Entwicklungshilfeminister Karl-Dieter Spranger zitiert, der dann gesagt hat, wissen Sie, Mädel, wenn ich Sie nicht so nett fände, würde ich ja für diesen Stuss gar nicht stimmen. Und es gibt halt viele BeobachterInnen, die heute sagen, sie hat sich durchgesetzt, weil es wahrscheinlich an ihrem Charakter lag, ihre stoische Geduld, ihr Pragmatismus, und es hätte, ihre Karriere hätte eher weniger mit einem veränderten CDU-CSU-Weltbild heute zu tun. Sie hat ja auch super viel international durchgemacht, ja. Wir kennen wahrscheinlich alle die Anekdoten von Silvia Berlusconi lässt sie warten, Wladimir Putin bringt Hunde zu einem Treffen, obwohl er weiß, dass Merkel Angst vor ihnen hat. Und George W. Bush gibt ihr ungefragt einfach eine Nackenmassage. Okay, wir wissen heute, dass George W. Bush sehr gerne Frauen anfasst, wie zum Beispiel Michelle Obama. Diese Beziehung, die zwei haben, ist auch immer wieder ein Rätsel für mich. Aber zurück zu Merkel, dass sie sich selbst nie als Feministin gesehen hat oder ihre Weiblichkeit zum Thema gemacht hat, das ist für viele eines ihrer Erfolgsfaktoren gewesen. Und dann kam halt Annalena Baerbock und war halt einfach ein Kontrast zu Angela Merkel in meinem Kopf. Mhm. Weil sie hatte sich dann als einen anderen Typ Frau präsentiert, beziehungsweise konnte sich als anderen Typ Frau präsentieren. Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, total. Also einfach, ich glaube, es war vorher wahrscheinlich auch einfach nicht möglich, glaube ich. Mhm. Also wenn man sich nochmal anguckt, wir hatten ja neulich auch eine Sendung gemacht zu die Unbeugsamen, diesem Film, beziehungsweise dem Buch, auf dem der Film basiert, aus der Männerrepublik. Und also du kriegst ja einfach den Mund nicht mehr zu, wenn du das Buch liest oder wenn du den Film guckst, ja, wie die Männer sich aufgeführt haben in Bonn oder dann auch in Berlin. Und dann denkst du, das ist alles nicht so lange her, ja, wie super sexistisch und frauenverachtend die einfach drauf waren. Und deswegen glaube ich, du hast schon alleine als Selbstschutzmaßnahme wahrscheinlich eher gesagt, ich stelle dieses Frausein ganz nach hinten, ich passe mich an, ich gebe gar keine Angriffsfläche und dann rede ich vielleicht auch im besten Fall gar nicht über diese Themen, weil die werden mich sowieso alle nur auslachen. Also es gab ja dann eben entsprechende Reden von den grünen Frauen, die dann radikaler waren und die ausgelacht wurden, ja, weil sie über sexuelle Belästigung, über Vergewaltigung in der Ehe gesprochen haben und die Männer saßen da und haben sich irgendwie auf die Schenkel geklopft und so. Da fällt dir ja aus heutiger Sicht überhaupt nichts mehr ein, ne? Ja. Und ich glaube schon, die letzten 10 Jahre sind es vielleicht nur, ja, wo sich auch so diese ganze Diskussion um Feminismus und Frauenrechte und so einfach nochmal wirklich sehr, sehr verändert hat. Die haben, glaube ich, auch so ihre Spuren da hinterlassen. Also wenn ich jetzt bei mir mal überlege, 2008 haben wir Alpha-Mädchen geschrieben, davor gab es das Thema einfach nicht. Man hat das Wort Feminismus nicht in den Mund genommen, man hat nicht darüber gesprochen. Wenn man irgendwie gesagt hat, die Frauen sind nicht gleichberechtigt, dann haben alle sich an den Kopf gefasst und gesagt, was willst du denn? Also außer du warst in bestimmten Frauenzirkeln oder so,
ja,
die Komplexität von Diskriminierungen verstanden haben, ja. Aber so, das war halt auch in der Politik einfach nie Thema. Du hast dich krass aus dem Fenster gelehnt und in eine Schusslinie begeben, wenn du dieses Thema aufgemacht hast. Und ich glaube schon so, die jungen Politikerinnen, die können jetzt anders auftreten. Die können ihr Frausein zum Thema machen. Annalena Baerbock konnte jetzt ganz anders da reingehen, als Merkel das jemals gekonnt hätte, glaube ich schon.
Ich glaube, das Bild von der Frau hat sich auch geändert heute.
Mhm.
Also du meintest ja, ne, damals das überhaupt nicht irgendwie thematisieren und dann habt ihr gesagt, wie Alpha-Mädchen und dann kam natürlich der liberale Feminismus, der weiße liberale Feminismus um, ne, Girlboss herum, die auch jetzt die jüngere Generation der Millennials so ein bisschen ja so überzeugt hatte davon, ja, es muss einfach nur mehr Frauen in den Vorständen geben, es müsste einfach noch mehr MilliardärInnen auf der Welt geben, dann haben wir es auch geschafft. Ich glaube auf jeden Fall, dass sich das Bild von der mächtigen Frau verändert hat. Also damals musste man dann vielleicht einfach viel, ja, in so einem männerdominierten Bereich sich anders geben. Und heutzutage vielleicht ist dieses Bild nicht mehr so stereotyp. Ich meine, das hat man ja auch, wie gesagt, bei Annalena Baerbock sehr gemerkt. Und trotzdem hatte sie ja auch im Wahlkampf, genauso wie bei Merkel auch damals vor Jahrzehnten, gab es gegen Baerbock auch chauvinistische Kampagnen gegen sie. Und Thomas Schmid hat in der Welt dazu einen interessanten Satz geschrieben. Das fand ich sehr interessant. Er meinte, ja, das macht Sinn, dass es solche chauvinistischen Kampagnen gegen sie gibt oder gab. Denn machtbewusste Frauen können nach wie vor einen male-chauvinistischen Schub auslösen.
Ich glaube auch, was du vorhin gesagt hast, ne, dass die AfD nämlich dann in ihrer Zeit hochgekommen ist, kann ein Aspekt eventuell sogar auch sein. Also erst war das ja diese Anti-Euro-Partei und dann plötzlich ist sie ja immer weiter nach rechts und auch immer frauenfeindlicher und so. Also die haben ja wirklich alle eingesammelt, dass es schon auch eine Reaktion darauf gewesen ist oder gewesen sein kann, dass halt eine Frau an der Spitze ist. Also es gibt ja diese ganzen Narrative von der, also die linksversiffte Republik und die Verweichlichung der Republik und des Volkskörpers oder was weiß ich, wie das dann heißt, ja. Aber halt diese Erzählungen hat man ja schon.
Definitiv. Also es gab ja bei Baerbock auch immer wieder diese Kritik gegenüber ihr, wieso macht sie dann das, wieso ist sie so schwach, wieso hat sie sich einreden lassen, ein Buch zu schreiben, es hat auch noch ein Mann geschrieben, dann wieso hat sie sich dazu genötigt gefühlt, in ihrer offiziellen Vita sich so größer zu machen, als sie ist, und haben dann angefangen, so wirklich Vergleiche anzustellen zwischen ihr und Merkel. Merkel habe ja daraus eine Karriere gemacht, unterschätzt zu werden. Merkel habe eher Netzwerke geschaffen. Merkel war eher Best Friends mit den ganzen mächtigen Medienfrauen gewesen, die ihr dann in den Krisenzeiten geholfen haben. Sie war, so die JournalistInnen, sie war ja machtpolitisch, machiavellistisch, viel gewiefter, viel schlauer. Und Annalena Baerbock ist ja nur das nette Gesicht. Sie ist medial attraktiv, aber mehr halt eben auch nicht. Und deswegen sagen ja auch viele, man hätte doch Habeck nominieren sollen. Er sei ja nicht nur medial attraktiv, sondern hätte auch eben diese Machiavelli-Art drauf.
Ich weiß nicht, wie es dir ging im Wahlkampf, aber ich habe diese Diskussion mehrfach geführt. Also wirklich mit vielen Freundesrunden immer wieder kam diese Diskussion auf, hätte man nicht Habeck nominieren sollen. Und ich bin dann immer hin und her, oder nee, eigentlich bin ich nicht hin und her gerissen. Also mir geht's genauso, dass ich so denke, Mann ey, wieso hat die jetzt ihren Lebenslauf aufgehübscht? Es wäre doch so wichtig, dass man Leute im Parlament hat und zum Beispiel auch als Bundeskanzlerin, Bundespräsidentin, Bundespräsident, Bundeskanzler, was weiß ich, hat, die, was weiß ich, zum Beispiel eine Handwerkslehre gemacht haben, ja, oder irgendwas anderes, aber nicht dieses glatt geschliffene Lebenslauf so. Ich finde es natürlich total gut, dass die Grünen eine Frau nominiert haben. Ansonsten hätten wir halt drei Typen da zur Auswahl gehabt, ja. Und dann kann man halt natürlich so sagen, okay, Habeck ist charmanter oder der kann die Leute besser einwickeln oder hat dieses Machiavellistische besser drauf, ja, wie du sagst. Aber wir hatten dann auch eine interessante Diskussion. Dann meinten nämlich Freunde mal so, ja, aber dann hätte man doch eigentlich halt dann richtig eine Frau nehmen sollen, die wirklich für so Inhalte steht, ja.
Eine radikalere Kandidatin.
Eine radikalere, genau. Und da bin ich sofort dabei. Also ich sage auch, klar, die hätten natürlich da Renate Künast oder Claudia Roth hinstellen sollen. Ja, ich hätte die sofort gewählt, einfach weil die halt wirklich für krass...
Ja, die Künast hat ja auch in ihrem Twitter-Profil ja auch stehen, Feministin.
Ja, genau, an erster Stelle steht da Feministin. Und deswegen, dann die stehen für was, ja. Annalena Baerbock, ich meine, die war auch jetzt nicht so bekannt. Die anderen beiden kennt man halt einfach schon ewig. Aber ich hätte auch lieber eine Fundi. Aber die Frage ist natürlich auch, und da überlegt natürlich auch die Fraktion der Grünen oder die Grüne als Partei, überlegen da ja auch wieder machtpolitisch. Also wird die denn gewählt? Und du kannst sehr sicher sein, dass halt Claudia Roth und Renate Künast, die würden von ihren Hardcore-Fans wie mich, würden die gewählt werden, aber halt nicht von der breiten Masse im Zweifelsfall, ja. Also du hast halt dann Claudia Roth, ja, die so als eine der authentischsten Politikerinnen gilt, ja. Die will eine feministische Außen- und Klimapolitik, ja. Da können die meisten ja schon nichts mit anfangen. Was soll das denn? Wieso brauchen wir jetzt feministische Außen- und Klimapolitik, ja? Oder die kämpfen beide gegen Gewalt an Frauen und werden aber krass bedroht. Also die kriegen ja fast täglich irgendwie Morddrohungen, Gewaltandrohungen, ja. Die Männerrechtler und Rechten, wie du ja auch schon gesagt hast, die sind halt sofort auf dem Plan, ja. Also das ist vielleicht dann auch ein Grund, warum genau diese Themen in den Talkshows nicht besprochen werden, weil man weiß, die Leute flippen aus. Also ich kann mich auch erinnern, sobald man irgendwie einen Text online veröffentlicht hat und da war irgendwo in der Überschrift oder in der Unterzeile das Wort Quote, haben viele einfach den Text schon nicht mehr gelesen und sind ausgerastet, ja. Und das ist natürlich ein großes Problem. Ich glaube, wenn Frauen nominiert werden, werden im Zweifelsfall nur die Konsensfrauen nominiert. Mhm. Also, oder du brauchst eine, die ein irres Charisma hat. Also es gibt ja in anderen Ländern auch, ja, also wenn du Alexandra Ocasio-Cortez, ja, also irres Charisma und die steht für was, die ist jung, die Frauenfrage wird ganz natürlich aufgegriffen, so, die kann ja die Massen begeistern, aber halt nur einen bestimmten Teil der Massen und die weiß genau, welchen Deal sie eingeht, ja, das hat sich ja dann auch gezeigt, von allen Seiten wird sie dann entsprechend auch bedroht und da brauchst du natürlich umgekehrt auch eine Kandidatin, die das mitmacht, also die sagt, okay, ich renne jetzt in das Zielfernrohr von bestimmten Gruppen, Männerrechtlern oder Superkonservativen oder Rechten. So.
Also, aber wenn du zum Beispiel gesagt hast, also wenn du diese Diskussionen mit deinen FreundInnen geführt hast, ob wir dann vielleicht keine radikalere Kandidatin oder so hätten wählen sollen oder hätten aufstellen sollen, da frage ich mich sofort, geht es dann wirklich um das Geschlecht der Person? Also, einfach einen radikaleren Kandidaten, also geschlechterneutral, hätten aufstellen müssen, weil also es stellt sich auch immer wieder die Frage, welche Politik machen denn Frauen? Also wenn man Frauen wählt, welche Politik machen sie? Ich meine auch an der Spitze der AfD ist ja auch Alice Weidel.
Ja, krass. Ja.
Und wir haben sehr oft auch mit positivem Sexismus zu kämpfen. Also einerseits die eine Sorte, die dann sagt, ja, Frauen, die machen bessere Politik. Mhm. Und ich sag mir dann immer, ich kann da noch nicht so richtig mitgehen. Also bessere Politik, das kann ich so nicht unterschreiben, weil ich mir auch dann immer denke, da gibt's einfach so viele weitere Faktoren, inwiefern also Frauen und Männer und überhaupt andere Geschlechter in dieser Gesellschaft auch aufwachsen, weil wir eine Sozialisation einfach auch durchgehen müssen. Jetzt wirklich mal alle Faktoren mal weggetan. Also wir haben alle irgendwie so eine Art Weltbild davon, dass es halt nur Frauen und Männer gäbe auf der Welt, was nicht stimmt. Und dann erziehen wir halt auch unsere Töchter und Söhne tendenziell so, dass dann zum Beispiel Frauen mehr ans Gemeinwohl denken. Wir sagen ihnen, guck mal, Frauen kümmern sich um die Community, sie denken viel weiter und wollen viel mehr Leute so, ja, und die machen inklusivere Politik sozusagen, ja. Und Männer, die dürfen individualistisch sein, die dürfen an ihre Karriere denken, ohne dass die Kinder zu Hause ihn vermissen dürfen als Vater. Die dürfen tendenziell auch eher offen Status und Macht anstreben und das wird ihnen verziehen. Sie sind ja kleine Machiavellis, ja. Ach, ich weiß auch gar nicht, wieso ich die ganze Zeit von Machiavelli spreche, aber ich glaube, wir wissen alle, was dieser Mann für einen Einfluss hat in unseren Gesprächen.
Ja, doch, es steht ja für was Bestimmtes. Es steht ja exemplarisch für eine männliche Politik, also in Anführungsstrichen vielleicht, aber muss man ja schon sagen. Also die Ideale, die dahinter stehen, sind ja männliche Ideale, also wie gesagt in Anführungsstrichen.
Ja, genau. Traditionell männlich, genau, so gesehen. Ne? So sind so machtfokussiert und sind vielleicht auch eher politisch korrumpierbar. Ne? So, das ist das Weltbild. Und dieses Weltbild, das schadet uns aber allen. Also das Patriarchat schadet uns allen. Und es gibt aber trotzdem immer wieder Individuen, die sich diesem Bild entziehen können, beziehungsweise vielleicht auch dürfen, wie zum Beispiel auch Jacinda Ardern in Neuseeland. Mhm. Findest du, Susanne, sie entzieht sich dem Bild oder ergänzt sie dieses Bild?
Du meinst jetzt als Bild, dass Frauen die bessere Politik machen?
Ja.
Ja, also tatsächlich ist es statistisch sogar so, aber das liegt natürlich auch an der Sozialisation. Also es ist jetzt kein Essentialismus, dass Frauen grundsätzlich die netteren, besseren Menschen sind. Also würde ich jetzt mal behaupten, ohne Wissenschaftlerin zu sein. Aber die Frage ist ja auch, wie könnte man es überhaupt wissenschaftlich nachweisen? Aber ich höre gerade ein total spannendes Hörbuch, also gibt's auch als Buch, war irgendwie auch New York Times Bestseller, und zwar Corruptible von Brian Klass. Der Untertitel ist Who Gets Power and How It Changes Us. Und da, der zeigt schon in so ein paar Studien, wo man schon sehen kann, also Frauen sind viel weniger korrupt. Frauen lassen sich viel weniger durch Statussymbole und beeindrucken oder streben selber viel weniger Statussymbole an. Und es kommt aber natürlich immer noch so total auf das Drumherum an. Also auch wenn du als Frau eben tendenziell eine bestimmte Sozialisation mitbekommst, gibt's ja dann zum Beispiel auch die Sozialisation, bist du in der Oberklasse aufgewachsen oder in der Arbeiterklasse? Ja, also wir kennen genug Politikerinnen in der Geschichte oder sei es Königin oder wer auch immer da gerade die Macht hatte, die absolut grausam waren, ja, und also machiavellistisch im besten Sinne, die aber halt natürlich ihre Sachen wiederum in der Erziehung mitbekommen haben. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so, wie zum Beispiel Jacinda Ardern, die du jetzt gerade gesagt hast, die ist halt, also als Frau fühle ich mich von der ganz anders angesprochen, als ich mich jetzt von einem Mann, der eine total progressive Politik macht, angesprochen fühlt. Den würde ich auch total feiern, aber irgendwie hat es nochmal eine andere Qualität, ja? Also ich meine, bei der ist ja auch so, die ist jung, die ist unverheiratet, hat im Amt ein Kind gekriegt, war damit irgendwie die zweite Frau weltweit, die ein Kind als Premierministerin bekommen hat, und aber ist halt eben auch mit Baby weiterhin unverheiratet. Das finde ich schon totales Statements, ja. Wo ich mir aber auch versuche, dann vorzustellen, wie wäre das hier, ja? Also würde die auseinandergenommen werden, ist es vielleicht auch ein Kulturding, ja. Aber die ist halt auch total überzeugt von dem, was sie macht. Also ich habe von ihr einen Text gefunden von 2015. Da war sie noch nicht Premierministerin, das ist sie erst 2017 geworden. Und den Text verlinke ich auch mal und der ist wirklich cool zu lesen. Also der heißt auch I am a Feminist. Und damals war sie seit 7 Jahren President of the International Union of Socialist Youth. Was ich auch super fand, ja. Und ich habe dann mal bei Wikipedia geguckt, was das für eine Organisation ist. Und es ist irgendwie eine internationale Jugendorganisation, die sich auf die zweite Internationale bezieht. Und da dachte ich so, geil.
Oh, wow.
Also wirklich so.
Und das, bevor sie das Amt angetreten ist.
Ja,
ne?
Ja. Und das heißt, sie ist dann, also die, das ist ja auch bei ihr bisschen vielleicht wie bei Merkel. Damals war die Labour-Partei total in der Krise. Ihr Vorgänger hatte ganz, ganz schlechte Umfragewerte und dadurch gab es Neuwahlen, weil der einfach keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung hatte. Und dann ist sie im August, also sie war gerade vorher, ein Vierteljahr vorher oder so, war sie gerade Fraktionsvorsitzende geworden oder Parteivorsitzende, weiß nicht genau. Und dann ist sie halt quasi die Kandidatin gewesen für diese Neuwahlen. Mhm. Und einen Monat später hatten die Umfragewerte sich verdoppelt.
Oh, wow.
Also es gab sie, die, das hieß auch irgendwie Jacinda Mania oder so. Also dass die Leute wirklich, wow, da ist jemand Junges, die steht für was und so. Die haben wahnsinnig viel Wahlspenden bekommen und so weiter und so fort, ja. Und wenn du dann aber also auch ihre Politik der letzten 4 Jahre anguckst, sie ist ja jetzt auch mit unglaublich guten Werten dann wiedergewählt worden. Man kann die Politik so überschreiben eigentlich als Women and Children First. Hm. So, ja, also ihre Frauenministerin hat dann auch so gesagt, we were the first country where women fought for and won the right to vote. So I don't see any reason why we shouldn't continue to be a leader. Und das stimmt, Neuseeland war weltweit das allererste Land, wo Frauen das Wahlrecht bekommen haben. Das finde ich total gut, dass sie dann sagen, wir bauen auf dieser Tradition auf. Wir wollen einfach weiter Vorreiter sein.
Und auch so öffentlich, also sich dazu positionieren, also so sich als mega. Jemand, der in Deutschland lebte, in der Merkel-Ära aufgewachsen, ist das für mich so, wow, krass. Also das ist anscheinend in der Öffentlichkeit, in der breiten Öffentlichkeit so auch diskutiert worden.
Ja, und das ist, glaube ich, dieser große Unterschied, so dieses öffentliche sich zu einer Haltung bekennen, was mir bei Merkel fehlt. Also doch wirklich einfach plain fehlt. Also man kann sich dann die Politik auch noch angucken. Ja, Schutz bei häuslicher Gewalt haben sie eingeführt. Dann Lohngerechtigkeit ist wirklich ein großes Thema. Nicht nur jetzt, dass Frauen und Männer in der gleichen Branche verglichen werden, sondern einfach auch Frauen- und Männerbranchen verglichen werden. Und deswegen dann die Frauenbranchen in Anführungszeichen, aber zum Beispiel Pflegeberufe und so weiter, wurden einfach mal $3 bis $5 pro Stunde erhöht, die Löhne. Ja, einfach weil dieses Lohnniveau so stark unterschiedlich war. Und aber was du gerade sagst, also sich da hinstellen und das zu sagen, also es gab dann noch ein Ding, was ich gefunden habe, dass sie sagt, Neoliberalism has failed.
Oh,
stell
wow.
dir eine deutsche Politikerin oder einen deutschen Politiker vor, der sagt, der Neoliberalismus ist gescheitert. Ja, oder der Kapitalismus ist gescheitert.
Wir sind da einfach Jahrzehnte dahinter.
Ja, also ich glaube, das ist exakt, was fehlt. Eine Haltung, die auch so formuliert wird, wie man sie empfindet.
Vor allem Neoliberalism has failed. Wenn wir sagen, so viele in der Ära Merkel, die auch einfach da saßen und gesagt haben, ja, Karrierefrauen, that's the way to go. Ne? Also das heißt, die Idee, dass man daran glaubt, dass die Vorbildfunktion schon reicht. Dass Frauen an der Spitze von egal wo, welcher Industrie, egal welchem Feld, dass das bereits schon reicht. Nennt man ja kritisch betrachtet ja auch so diesen Karrierefeminismus, beziehungsweise wenn man sich jetzt auch auf TikTok mit Feminismus beschäftigt, nennt man das Girlboss-Feminism. Und daran gibt's zum Glück auch sehr, sehr viel Kritik dran, auch heute, also auch in deutschen Diskursen, vor allem, wo auch jüngere FeministInnen eben dran teilhaben. Und ich frage mich halt auch ehrlich gesagt, vielleicht könnte das ja so eine Chance sein, eben, dass wir gerade an dieser Stelle angekommen sind, wo eben jüngere FeministInnen, jetzt wirklich FeministInnen, ja, sich dann eben hier auf diese inhaltliche Ebene irgendwie ein bisschen begeben können und sehr institutionskritisch äußern dürfen und und so versuchen, wirklich das System so nachhaltig zu verändern, wie sie es irgendwie bisher noch nicht geschafft haben.
Ja. Ja, total. Also ich kenne auch mehrere junge Politikerinnen, also hier jetzt in Bayern. Hatte ich schon vor allen Dingen mehrere Gespräche mit der Katharina Schulze, die ja wirklich auch noch sehr jung ist. Und da merke ich dann schon einen Unterschied, ja. Also die geht ganz klar mit diesen Themen rein, die wir auch ja bei Twitter und so besprechen, ja. Also diese Debatten. Ja. Und das ist ja schon was man gesehen hat, dass die eigentlich in den letzten, wenn wir jetzt wieder von diesen 10 Jahren sprechen, haben die eben außerhalb des Parlaments schon total stattgefunden, ja, und haben Fahrt aufgenommen und dass einfach zum Beispiel die Frauenfrage wieder gestellt wurde, ja, und dass es halt so unglaublich langsam aber sich nur ins Parlament dann auch reinverlagert hat. Also wenn man sich dann zum Beispiel Merkels Lernkurve, sage ich jetzt einfach mal. Ich will jetzt nicht so paternalistisch oder maternalistisch sein, ja. Und aber so wie es eben von außen jetzt sich so anguckt, dass sie eben dann langsam ihre Position verändert hat hin jetzt zu 2021, wo sie dann sagt, ja, ich bin Feministin und viel deutlicher wird. Das ist ja vielleicht auch eben einfach nur ein Nachgeben oder ein Hinterhertrotten und Erkennen, dass es diese Veränderung gibt und diese Veränderung endlich anerkennen. Und aber vorher einfach eben nicht nach draußen geguckt zu haben. Ne?
Es ist entweder ein Erkennen, dass das sich verändert hat, oder es ist ein, wie du schon meintest, sie war in der letzten Legislaturperiode, sie wusste, sie wird jetzt nicht mehr antreten, sie braucht nicht irgendwie so ein bisschen dieses männliche Ego im Land zu, ja, damit irgendwie
befrieden.
Ja, deswegen hat sie gesagt, ja, jetzt kann ich ja mal mit der Wahrheit vielleicht rausrücken.
Vielleicht.
Ehrlich gesagt, ich hoffe, dass das vielleicht die Wahrheit ist. Damit kann ich besser schlafen.
Ja.
Aber ja, total interessant. Also ich glaube, Feminismus wurde auch einfach sehr lange zu so einem Art, oh Gott, ich fasse dieses Thema vielleicht nicht an, Thema gemacht, auch hier in Deutschland.
Ja, wenn du so die antifeministischen Kräfte oder die Medien und so, also wenn man sich das angeguckt hat, welche krassen Auswirkungen das auch hatte. Also, dass man selber, also ich selber habe auch bis Mitte der Nullerjahre gedacht, ugh, feministisch, und dann eben schon erwähntes Buch, bei der Arbeit daran habe ich erst festgestellt, ja, das ist ja Feminismus, ah, wie interessant. Und dann erst zu verstehen, dieses schlechte Image, was der Feminismus hat, der hat nichts mit den Feministinnen oder mit den Themen zu tun, ja, sondern einfach mit den Reaktionen darauf. Und das, es ist ja dann auch wieder, es ist so eine klassische misogyne Reaktion, dass man halt den Frauen, die sich für sowas einsetzt, spricht man ihre Weiblichkeit ab. Ne? Also da kamen ja dann diese Latzhosen und haarige Beine, sind alle hässlich und ungepflegt und so. Mhm. Und es ist ja einfach nur so eine Reaktion darauf, okay, wie kann ich eine Frau fertig machen, wenn das höchste gesellschaftliche Ideal ist, dass eine Frau attraktiv ist, von Männern sexy gefunden wird, ich spreche ihr all das ab. Ne? Und so hat ja dann der Feminismus quasi sein Image bekommen. Und komischerweise hat sich das aber so auf krass breiter Ebene durchgesetzt. Und da frage ich mich dann zum Beispiel auch, ob das so ein deutsches Ding ist. Gab es das in Neuseeland? Hat man da jemals gedacht, Feminismus, um Gottes Willen, oder nicht? Hm. Ja, also ich weiß, in USA zum Beispiel hast du ja auch diese antifeministischen Kräfte und gleichzeitig hast du immer die Top-Frauen gehabt, die gesagt haben, natürlich bin ich Feministin. Ich wäre ja doof, wenn ich keine wäre. So.
Ja.
Also das wäre auch nochmal spannend, so international zu gucken.
Also ich fand es auch gerade sehr interessant, dass du gemeint hast, so Mitte der Nullerjahre war auch für dich Feminismus jetzt nicht so ein Thema, was für dich so relevant schien. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ja auch erst am Ende der 90er nach Deutschland gekommen und auch erst, dass ich mich wirklich so intellektuell in diese Themen mit so reingedacht habe, war auch erst wahrscheinlich so Ende meiner Schulzeit, Anfang meines Studiums. Und da war dann mein erster Kontaktpunkt mit diesem Thema dann halt alles Schwarzer.
Ja.
Und dann war alles Schwarzer da und ich dachte mir so, aber irgendwie, also der Vibe ist nicht richtig. Ich habe das Gefühl, dass die Frau steht nicht für mich ein.
Ja.
Und ich würde mich heute zu der, ich weiß nicht, ob man das jetzt eine neue Welle bezeichnen darf, aber ich würde mich schon heute zu diesen FeministInnen dazu zählen, die darauf achten, dass man wirklich ganzheitlich auf die Auswirkungen des Patriarchats wirklich guckt. Also inwiefern dass man da wirklich da reingeht und sagt, dass wir dann Feminismus viel, viel weiter öffnen. Also nicht nur, dass wir sagen, es geht hier um Frau und Mann, es geht um alle Geschlechter, es geht um die Rollenbilder, in die wir alle irgendwie hineinwachsen sollen und nicht wollen. Und es geht auch so um so ein radikales Umdenken von, es geht nicht darum, dass wir jetzt Trophy-Wives werden, sondern es geht darum, dass Frauen eben sich ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeiten bewusst werden, dass auch andere Geschlechter mit bedacht werden in Bezug auf irgendwelche innenpolitischen Maßnahmen, dies, das. Also ich glaube, da ist momentan so ist mein Gefühl, dass die Diskussion da gerade sehr aufgemacht wird, sehr weiter, dieser Begriff weitergefasst wird.
Mhm, total. Ja, es ist auch total gut, weil das halt also so viele blinde Flecken beseitigt, die einfach überall noch sind, die ich auch immer noch habe. Also die werden immer kleiner, ja, aber ich finde auch so, also wenn ich eben so meinen feministischen Weg, sage ich mal, mir angucke, ja, der hat dann auch damit angefangen, erstmal das Wort nicht mehr schlimm zu finden, dann so, ah, okay, Frauen brauchen mehr Macht, mehr Position und so weiter. Und dann stellt man aber eben dann so die Systemfrage, reicht es denn, braucht es da nicht mehr? Und dann ja, haben nicht andere Frauen ganz andere Probleme als ich zum Beispiel und haben viel mehr Diskriminierungen noch zu erleiden als ich. Und das ist halt, glaube ich, aber eben, das ist irre komplex und deswegen für die Politik auch sehr schwer aufzugreifen. Und gleichzeitig glaube ich, weil dieser Diskurs einfach so lebendig gerade ist, wie er ja auch einfach ewig schon nicht mehr war, wird der früher oder später einfach auch in die Politik reinkommen. Also weil man kann sich dem nicht mehr versperren. Also wenn ich gucke, ich weiß noch, als Jugendliche gab es noch so Demos bei mir und dann aber, als ich so in meinen 20er war und so, man ging einfach nicht demonstrieren. Mhm. Es gab auch, also gefühlt weniger Demos. Man müsste mal Statistiken angucken, ob dem so ist. Aber jetzt gibt es ja einfach wieder zu allen möglichen Themen, also was weiß ich, dann ist hier eine riesen Europa-Demo, ja, für Toleranz und gegen Ausgrenzung. Dann waren ja die Women's Marches und die auf der ganzen Welt und so. Dieses sich sichtbar machen, nicht vielleicht wie vorher diesen Reflex, ich will lieber nicht sichtbar sein, weil dann bin ich angreifbar, sondern zu sagen, hey, wir sind miteinander, wir sind viele, wir sind die Hälfte der Gesellschaft am Ende und wir gehen erhobenen Hauptes so daraus und fordern einfach auch die Hälfte der Welt, ne? Also ich glaube, ich weiß nicht, wie du es empfindest, es würde mich interessieren, aber ich glaube, dieser Druck, der wird größer werden und den kann man aber auch noch, also man kann da gut noch die Schrauben anziehen. Es wäre eine gute Chance, da einfach noch mehr Druck aufzubauen.
Total. Also was du da alles gesagt hast, also das würde ich alles unterschreiben. Der Druck von außen muss halt erhöht werden. Also diese Erwartung, dass eben Frauen oder Männer in der Politik, also vor allem aber Frauen in der Politik, feministische Wunder vollbringen müssen, wenn sie in so einem männerdominierten Feld vielleicht dann auch unterwegs sind, wo sehr viel mehr Männer das Gefühl haben oder die Aufgabe oder die Verantwortung, sagen wir mal so, die Verantwortung fühlen, dass sie eben für die Politik geschaffen sind, dass sie das viel besser können, dass sie da rein sozialisiert werden, dass man diese Erwartung an diese Frauen vielleicht auch eher auf andere Schultern auch verlegt, also nicht nur auf sie guckt und sagt, ja, jetzt wird eine Frau das gesamte, ja, die Gleichstellung aller Geschlechter irgendwie hinbekommen. Ich glaube, das ist einfach auch zu viel verlangt, so wie damals auch mit Barack Obama als ersten schwarzen Präsidenten der Vereinigten Staaten dann irgendwie auch an die Macht kam und alle meinten so, ah, jetzt wird Rassismus endlich zum Ende kommen. Ja, ja. Und dann kam halt ein Rassist danach.
Ja.
Und also ich glaube, das ist halt einfach eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, da in die, also da weiterzumachen, darauf aufzubauen, was Angela Merkel gemacht hat. Würdest du sagen, also wenn wir jetzt eine kleine Bilanz ziehen müssten, was Angela Merkel jetzt die letzten 16 Jahre gemacht hat, was ist denn so deine Bilanz ihrer Kanzlerinnenschaft?
Ja, also einerseits, also ich glaube so tatsächlich dieses sehr große Symbolwirkung, also wenn ich richtig rechne, ist Angela Merkel zum Beispiel für dich die einzige Kanzlerin, oder?
Ja.
Hast du Gerhard Schröder noch miterlebt?
Nee, ich habe also, Gerhard.
Nee, da konntest du noch nicht wählen, ne?
Nee, habe ich noch nicht gewählt, aber Angela Merkel war.
Genau, ja. Also solange du wählen kannst, so rum, meine ich. Genau, war Angela Merkel, ne? Und es gibt ja auch Kinder, es gibt ja immer mal wieder so diese Berichte, ne, die dann fragen, darf auch ein Mann Kanzlerin sein, so? Das ist natürlich schon, hat es was, ja? Es reicht halt auf eine Art nicht. Also ich, ja, also so, das ist halt immer so die Frage, ne? Also man will einerseits eine Kanzlerin, einen Kanzler, die ihre Fühler zum Volk auch ausstrecken, ja, und gucken, was bewegt die und so. Gleichzeitig, wenn ich mir Corona angucke, nervt es mich unglaublich, dass halt dann viel mehr drauf geguckt wird, was formulieren da gerade so sehr laute Bürgerinnen und Bürger, was ja nur eine kleine Gruppe ist. Mhm. Und den WissenschaftlerInnen hört man im Zweifelsfall nicht zu. Und deswegen bin ich da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Aber gleichzeitig, ich glaube, so in der Frauenfrage oder in queeren Fragen oder Identitätspolitik, dass man da individueller auf Bedürfnisse eingeht. Also wir haben ja schon teilweise in der Politik immer noch so, die Basis von Politik ist immer noch so eine 50er-Jahre-Vorstellung, muss man echt sagen. Also die kleinste Zelle der Gesellschaft ist die Familie, bla bla. Ja, so ist es ja überhaupt nicht mehr. Und dadurch können gar keine neuen Arrangements oder neue Kräfte auch entstehen. Ja, wir können jetzt 15 Türen aufmachen, ja, Ehegattensplitting oder wie in Frankreich, dass man nicht gleich heiraten muss, sondern auch so Fürsorgeeinheiten bilden kann oder so. Ja, da gibt es ja so ganz viel. Die Türchen lassen wir mal zu, weil die Zeit schon so weit vorangeschritten ist. Ich weiß aber nicht, ob das ein Erbe von ihr ist, ehrlich gesagt. Also ich glaube, von ihr ist wirklich das Erbe, dass es geht, weil das hätten, glaube ich, auch 2005 viele Leute nicht für möglich gehalten.
Ja, es ist diese Selbstverständlichkeit. Genau, das ist die Selbstverständlichkeit, dass eine Frau es schaffen kann.
Ja, genau. Ich glaube aber auch, dass es lange dauern wird, bis wieder eine Frau Kanzlerin wird. Mhm. Weil die Umstände so besonders waren damals mit dem Putsch und so, ja. Aber ich glaube, wir müssen dann eher schaffen, von außen so einen Druck aufzubauen, dass egal, ob da eine Frau oder ein Mann ganz oben sitzt, dass denen klar ist, wir brauchen feministische Politik.
Ganzheitliche feministische Politik. Und das Feminismus, nicht nur, weil dieses Wort Femme in diesem Wort steckt, heißt es nicht, dass es einfach nur frauengerichtete Politik ist, sondern eben auch einfach auf alle Individuen dieser Gesellschaft gerichtet ist.
Ja.
Ja, und auch Druck aufbauen, dass diese am Ende jetzt von Angela Merkels Ära, dass wir sie nicht so idolisieren, beziehungsweise so musealisieren. Es gibt so diese, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich irgendwelche TikTok-Videos von ihr sehe, ich rede viel von TikTok, weil ich sehr viel Zeit auf TikTok verschwende, beziehungsweise verbringe.
Recherche natürlich.
Und alles nur zur Recherche. Und dann merke ich eben, dass die jungen Menschen, dass die ja ganze so Hommage an Angela Merkel machen und dann ihre süßen Momente aufgreifen und dann sagen sie, ja, die erste Frau und dies, das, und da gar keine so kritische Analyse, beziehungsweise sehr wenig kritische Analyse da stattfindet. Und ich fände es super wichtig, dass auch einfach die nächste Generation aus diesen Lehren einfach auch lernt, beziehungsweise Lehren zieht aus dieser Zeit, diese letzten 10 Jahre, wie wir darüber die ganze Zeit gesprochen haben, diese krassen Umwerfungen in der Art und Weise, wie wir über Feminismus nachdenken oder was wir als feministische Politik bezeichnen, und dass wir da nicht irgendwie hingehen und sagen, sie ist eine Superheldin. Sie ist eine Führungsfigur, die wirklich herausragend war und die verdient auch Würdigung in der Art und Weise, welche Kompromisse erreicht hat, aber eben nicht für ihre feministischen Verdienste, die sie ja einfach nicht hatte.
Ich glaube, das liegt dann aber auch noch ganz viel am Alter. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber in der Schule zum Beispiel, ich war davon überzeugt, dass ich die Welt erobere und dass mir nichts im Weg steht und dass es nichts mit meinem Geschlecht zu tun haben wird, ob ich was schaffe oder nicht. Wir hatten im Politikunterricht eine Debatte um Quoten. Ich war scharf gegen Quoten und so. Du verstehst halt ganz viele Systemzusammenhänge, ganz viele so Strukturen und Missverhältnisse verstehst du erst so viel später, ne? Also wenn du dann älter wirst, langsam in Job kommst, Kinder kriegst und so, und dann immer wieder merkst, doch, mein Frausein spielt eine ganz wichtige Rolle und behindert mich einfach in vielen Dingen so. Und deswegen, ja, also einerseits, die Jungen sollen sie ruhig abfeiern, aber die Älteren, die schon dann so ein bisschen die Checkung haben, was jetzt da Sache ist, die sollen ja jetzt zum Beispiel dann den Scholz einfach Druck machen, ja, also dass man wirklich so feministische Politiken macht, also Gender Budgeting macht, ja, also wirklich alle öffentlichen Gelder werden auch auf Geschlechtergerechtigkeit überprüft, wie die investiert werden oder wie Aufträge vergeben werden. Meinetwegen auch nicht nur Gender Budgeting, sondern auch in anderlei Hinsicht. Ja, also wie werden Menschen mit migrantischem Hintergrund benachteiligt durch das System, dass man das auch analysiert. Dann paritätische Besetzung der Ministerien. Die Elternzeit sollte dringend nochmal überarbeitet werden, weil ja die Partnermonate jetzt offiziell schon als Vätermonate gelten. Vorhin hast du erwähnt, 25% der Männer gehen in Elternzeit. Davon sind irgendwie, ich weiß es nicht, 80-90%, also ein unglaublich großer Teil, machen 2 Monate.
Ja.
Wenn du dann die noch reinnimmst, die 2x1 Monat machen und da wird in Urlaub gefahren, dann kriegst du sowieso die Krise, ja. Aber alles, also.
Ja, und vor allem auch die Kommunikation vorleben. Also ich meine, man sieht das ja auch ein bisschen, wie wir auch über Neuseeland gesprochen haben, ne, Jacinda Ardern und wie sie auch auftritt, dass einfach eine andere Kultur vorleben. Und vielleicht ist genau Olaf Scholz der richtige Mann, der dann eben dann nicht so
machiavellistisch.
Das ist einfach mein Charakterfehler, würde ich sagen. Ich bin immer optimistisch. Ja. Und denke mir, wenigstens ist es nicht der andere Kandidat gewesen.
Das stimmt.
Da hätten wir wahrscheinlich noch mehr Arbeit vor uns, ihn zu feministischer Politik zu überzeugen. Ich habe das Gefühl, vielleicht können wir auch einfach anfangen mit einer ganz anderen Kultur vorleben und all die Punkte, die du angesprochen hast, wirklich, wirklich anzugehen.
Ja, ja. Jetzt haben wir ja auch so, also letztes Jahr fing ja überhaupt erst dann eine ernsthafte Debatte zum Beispiel über diese Quoten in Unternehmen an, ja, also wo Angela Merkel dann auch das mehr gepusht hat. So vorher war es ja immer freiwillige Selbstverpflichtung so. Und da habe ich jetzt auch die Hoffnung, wenn wir dieses Jahr endlich dieses Gesetz gekriegt haben, dass vielleicht auch sowas folgt wie eine Quote für Trans, queer, marginalisierte Menschen, also alles, ja, irgendwie. Dann Bürgerräte sind ja auch im Gespräch, was ich super fände. Also wer von euch auch die Wochendämmerung hört, hat Katrin da schon oft von Schwärmen hören, weil es in Irland diese Bürgerräte gibt. Das ist dann eine Gruppe von Menschen, die einfach per Losverfahren, per Zufall zusammengewürfelt wird und dann sich mit einem Thema beschäftigen sollen. Und so kann man sicherstellen, dass verschiedene Perspektiven einfach da reinkommen und dass dann eben auch
noch feministische Impulse dann auch reinbringen.
Ja, total. Ja. Genau. Und ja, jetzt, das ist so, keine Ahnung, diese Sachen, da müssen wir so ein bisschen hoffen, vielleicht einfach dann auf Olaf Scholz oder dafür demonstrieren gehen. Das wäre dann noch eine Möglichkeit, ja, dass diese Sachen oder Lobbyarbeit machen. Also wirklich, wenn man jetzt, wenn von euch Aktivistinnen sicherlich eine ganze Menge zuhören, gucken, wie kann man diese Themen auf die Agenda der PolitikerInnen bringen, ja?
Ja, wir haben ja gute Beispiele. Wir haben ja das Upskirting-Paragraph.
Genau. Den Upskirting-Paragraph, genau.
Und die 7% Mehrwertsteuer für Periodenprodukte endlich. Da hatten ja über 270.000 Stimmen von Frauen und Männern sich ja gegen diese steuerliche Diskriminierung ausgesprochen und gesagt, so, ja, also, wir machen jetzt einfach eine Petition und die Periode ist kein Luxus. Wir haben uns ja nicht dafür entschieden. Wir haben sie einfach. Und da auch schon ziemlich gute Beispiele, beziehungsweise ziemlich tolle Erfolge feiern dürfen. Und ich glaube, davon kann es auch mehr geben. Soll es bitte mehr geben.
Sich das anzugucken und wirklich da von zu lernen, die zu analysieren, wie haben die das geschafft, von draußen quasi diesen Druck rein ins Parlament zu bringen. Das würde ich mir wünschen für den nächsten Kanzler, dass der viel bedrängt wird von Feministinnen.
Das kommt auch auf meine Weihnachtsliste von Wünschen.
Genau, also wenn man es zusammenfassen sollte, dann können wir nur sagen, Aktivistinnen geht regelmäßig mit gleichgesinnten PolitikerInnen essen. Also was die Lobbyarbeiter mit ihren Millionen machen, dass man das auch im Kleinen macht oder vielleicht dann doch auch gar nicht mehr so klein. Ich meine, Frauen sind die Hälfte der Bevölkerung, ja?
Ja.
Wenn man das macht, vertritt man 50% der Deutschen.
Ja, geht mit ihnen essen, schreibt ihnen Briefe, schickt ihnen Tweets. Sie müssen ja auf diese Sachen eingehen. Wenn ihr anfängt, irgendwie auf Twitter richtig Krawall zu machen, Kampagnen zu starten, wirklich einfach euch zu trauen, die Sachen anzusprechen, die ihr in euren kleinen Gesprächen auch wieder aufgreift und wo ihr merkt, so, wir können das machen, wir können das hinbekommen. Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial nach oben.
Und vielleicht kann man sich da dann Angela Merkel wiederum als Vorbild nehmen, dass alles möglich ist. Pfarrerstochter, Physikerin aus dem Osten, ist 16 Jahre lang Kanzlerin gewesen und Leader of the Free World. Also wenn euch Angela Merkel da anspornt, dann macht es genau so, aber mit einer feministischeren Agenda.
Finde ich ein gutes Schlusswort.
Das war's für dieses Mal. Ich glaube, wir haben alles soweit durch und ich hoffe, wir haben euch ordentlich angezündet. Ich habe das Gefühl, zum Schluss ist es jetzt nochmal sehr enthusiastisch, aktivistisch geworden, aber schadet ja auch nicht. Empfehlt den Lila Podcast weiter, wenn er euch gefällt. Ihr könnt den überall abonnieren, falls es das erste Mal ist, dass ihr reinhört. Ihr könnt uns auch unterstützen. Wir brauchen Geld, damit wir den machen können. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt bei Steady schauen, ihr könnt bei Patreon schauen. Es gibt bei Apple Subscriptions jetzt auch die Möglichkeit, den Lila Podcast für wenig Geld zu abonnieren und uns so zu unterstützen. Auf allen diesen Kanälen kriegt ihr dann die werbefreie Version jeweils. Und ansonsten könnt ihr uns noch auf Twitter folgen. Da kriegt ihr immer so internationale, aktuelle Frauenthemen mit. Oder bei Instagram sind wir auch. Dort gibt es immer Lila Tipps. Das sind Buchtipps oder auch Filmtipps. Und ansonsten diskutieren wir gerne mit euch. Also guckt auch bei lila-podcast.de vorbei. In den Kommentaren können wir uns weiter über das Thema unterhalten. Und wir würden natürlich total gerne wissen, was hat Angela Merkel mit euch gemacht in den letzten 16 Jahren?
Und war sie Feministin oder nicht, eurer Meinung nach?
Genau, das war's für uns von diesem Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Ciao.
Eine Produktion von Haus 1.